Ich habe natürlich, aber auf einem anderen Kanal. Das ist der FSK 18 Aufnahme-Button, der ist jetzt gerade noch nicht am.
Das könntet ihr eigentlich so als Onlyfans machen.
Das stimmt, ja.
So behind the paywall. Das ist dann der ganze Kram, den keiner hören darf, wenn er nicht zahlt.
Tee Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Wir nehmen auf zu einer ganz komischen Zeit. 11.30 Uhr, es ist der 31. März und wir sind heute, das kennt ihr, wir sind zu dritt. Allerdings müssen wir leider feststellen, es ist nicht Gerhard Rittenhuber, der bei uns ist. Der ist nämlich krank. Den hat die, ich weiß nicht, er hat vorhin mir eine Voice-Nachricht geschickt, Flo, und ich muss sagen, so unfit klang das gar nicht. Entweder hat er Gartenarbeit oder muss zu Hause wieder irgendwie kochen. Ich weiß es. Also auf jeden Fall.
Nee,
er
plant seinen nächsten Urlaub.
Er ist unpässlich, ja, wie man so schön neudeutsch sagt. Aber wir freuen uns umso mehr, dass ein anderer Mann Zeit für uns hat, weil wir haben heute ein Thema, was nicht ganz unwichtig ist, um vielleicht auch ein bisschen auf die neue, jetzt startende Saison noch mal ein bisschen zu gucken. Und der Ort, an dem der junge Mann ist, ist spannend. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Atombunker irgendwo. Es sieht sehr stylisch aus. Ich glaube einfach, es ist wahrscheinlich eine Flughafen-Lounge oder so. Er war schon ein paar Mal bei uns zu Gast und wir freuen uns jedes Mal, wenn er da ist. Martin Borgmeier ist mal wieder da. Grüß dich.
Ja, ich grüße euch auch. Du hast recht. Ich bin am Flughafen, aber ob das jetzt stylisch aussieht, also es ist so ein kleines Kämmerchen zum Telefonieren.
Ja, okay.
Aber es erfüllt seinen Zweck.
Eine modernere Telefonzelle auf jeden Fall, damit man sich's vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann. Wo geht's hin? Du gehst zu einem ganz besonderen Event.
Ja, ich fliege hoch nach Düsseldorf. Ich wohne und lebe ja in München seit 10 Jahren und dieses Mal ist bei Topgolf Oberhausen das diesjährige Callaway-Event.
Cool.
Das heißt, da muss ich dann wahrscheinlich ein bisschen aufpassen oder auch nicht. Ich war da noch nie, ist ja das einzige Topgolf-Ding, was wir haben in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wie weit das Netz entfernt ist und wie hoch das in Deutschland sein kann.
Ich gehe davon aus, dass du es beim ersten kleinen, leichten Berühren des Balles feststellen wirst, wie weit das weg ist.
Ja. Gucken wir mal.
So, warum ist er heute da? Wir sprechen mit dem Long Drive Champion natürlich über das Thema lange Bälle schlagen und das kann man mittlerweile auch richtig trainieren, aber da bin ich der absolute Honk. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe auf jeden Fall, ich bin der Einzige jetzt zwischen Bernd, Flo und mir, der zumindest diese ganze Technik jetzt mal zugeschickt bekommen hat. Kann ich auch selten sagen, dass ich das Equipment habe und ihr nicht. Das Deck-System. Martin, kannst du in 3 Sätzen jedem von uns Horstens mal erklären, was das ist?
Ja, das ist gebaut für aktuelle oder für absolute Honks und Horstens, im Grunde könnte man sagen. Weil, ich meine, dieses gesamte Thema Speedtraining hat sich ja über die letzten 10 Jahre brutal entwickelt und ist immer populärer geworden. Und generell, ich meine, diese Bewegung, dass Golf athletischer wird, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Das ist völlig klar. Nur, was The Stack jetzt gemacht hat, im Grunde, es ist ja ein Produkt, das kommt von Sasha McKenzie und Marty Jurtzen aus den USA.
Ja.
Marty arbeitet bei Ping und ist da quasi Headfitter. Und er hat auch sehr, sehr gut auf der Tour gespielt. Flo, du kennst ihn ja wahrscheinlich sogar. Und Sasha McKenzie ist so der, ich sag mal, renommierteste Biomechaniker und Wissenschaftler im Golfbereich. Und die haben sich zusammengetan und haben quasi ihr geballtes Wissen genutzt, um Speedtraining gebündelt in einer App der Masse zur Verfügung zu stellen. So würde ich das jetzt mal auf schlau versuchen auszudrücken. Aber am Ende des Tages bekommst du einen Stick, der, und deswegen heißt das Produkt The Stack, oben auf dem, an dem Stick dran, da ist so ein kleiner Drehverschluss, den kannst du abmachen.
Mhm.
Und
war ich jetzt
hast
auch mal?
Du fünf.
Ja.
Ja, genau, da hast du 5 verschiedene Gewichtsoptionen. Mhm. Also so Gewichtsplatten, die man da drauflegen kann. Ich glaube, von 20 Gramm bis das Schwerste ist, glaube ich, 75. Das heißt, da kannst du ja ganz viele verschiedene Gewichtskombinationen zusammenbauen. Und das Coole an der Nummer ist, du kannst jetzt ein Speedtraining starten über die App.
Ja.
Dazu gibt es auch gleichzeitig einen Radar, der automatisch mit der App verbunden ist und dann quasi deine Speedwerte, wenn du schwingst, automatisch da überträgt. Und diese App, die sagt dir genau, was du machen sollst. Also da hast du erstmal so ein Baseline-Programm, durch das es dich durchführt und anhand deiner Werte entwickelt es dann ein Programm für dich.
Das heißt, man braucht gar keinen Trainer, oder was?
Genau, die App ist im Grunde dein Trainer.
Schluss, als DJ of Germany, also nee, kann ich das nicht. Das war's.
Was meinst du, Flo, wie sehr sich die Trainer in Deutschland und der ganzen Welt freuen, wenn die Schüler zurück zu ihnen kommen und viel schneller sind, ohne dass du irgendwas machen musst? Dann musst du nur noch dafür sorgen, dass sie gerade schleimen.
Okay, das ist gar nicht so schlecht. Grundsätzlich finde ich, dass der Trainer trotz dieser gesamten Entwicklung, also ob das jetzt innerhalb des Stacksystems mit dieser Art künstlichen Intelligenz funktioniert, die halt dann eine eigene Trainingsplanung macht oder grundsätzlich jetzt die Entwicklung mit ChatGPT oder diesen anderen Sachen. Ich glaube, der Trainer, den wirst du nie komplett ersetzen können. Aber das ist halt einfach Sachen, die kannst du dann delegieren oder die kannst du dann auslagern. Ich mache das teilweise auch mit meinen Mannschaften oder mit Spielern, dass ich versuche, so einen Prompt zu schreiben wie VP2, Schwerpunkt dies und das, so viel Zeit steht zur Verfügung, Fitnesstraining mit rein, und dann lasse ich ChatGPT das auswerfen und das ist teilweise richtig gut. Ja, und das macht für mich alles ein bisschen entspannter, einfacher, mich auf Dinge zu konzentrieren, die ChatGPT vielleicht nicht ganz erfahren kann. Beobachtungen während des Turnieres, Coaching auf der Runde und so weiter und so fort. Also da werden wir immer unsere Daseinsberechtigung irgendwo haben. Aber solche Systeme sind natürlich extrem wichtig, und da finde ich auch gut, dass das Stack-System das mit drin hat, damit eben der Spieler nicht einfach dasteht und irgendwie draufzündet und dann passiert irgendetwas, sondern dass da auch irgendwo eine Systematik, ein Plan dahinter steckt, dass sich auch adaptiv darauf anpasst, was der Spieler so alles veranstaltet.
Ein Assistent ist es.
Ja, ja. Aber für wen ist das denn jetzt gemacht? Das ist ja jetzt nicht für den ganz normalen Amateur irgendwie gebaut, weil, also da geht es ja jetzt wirklich um, da will ich jetzt nochmal das letzte Mühe aus meinem Körper rausholen, um eben noch mehr Geschwindigkeit auf meinen Schlägerkopf zu bringen, richtig?
Naja, von bis, das gesamte Spektrum. Also ich sag mal, wenn da jemand, der gerade angefangen hat, Golf zu spielen und keinen Ball trifft, für den ist Speedtraining garantiert nicht das Richtige. Ja? Der muss erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wo der Ball überhaupt ist.
Yeah.
Aber sobald man ein vernünftiges Niveau erreicht hat und insbesondere, wenn man schon lange Golf spielt und irgendwie hecken geblieben ist in seinem Handicap-Bereich, ist Drive-Länge, egal ob du auf die Tour guckst oder im Amateurbereich, immer noch der limitierende Faktor. Mhm. Und wenn du da einem Drive 10 oder 20 Yards zusätzlich geben kannst, dann macht es unglaublich was aus, weil der Rest deines Spiels ja auch davon profitiert, weil dann bist du wieder näher am Grün, ja, und dann brauchst du dafür auch wieder weniger Schläger etc. Also das ist eben dieser Ripple-Effekt, der dadurch entsteht, der ist ganz wichtig. Und was ich so an grundsätzlichen Thema Speedtraining so genial finde, ist, oder was es total verändert hat aus meiner Sicht ist, früher wurde mir auch noch beigebracht, als ich so 13, 14 Jahre alt war, du musst so stabil wie möglich am Boden stehen, deine Füße dürfen sich nicht bewegen und du musst dich um deine eigene Achse rotieren, weil dadurch erzielst du den möglichst geraden Golfschlag. Ja, eben dieses Thema Kontrolle,
ja,
wurde extrem gepusht. Und inzwischen weiß man und sieht man immer mehr, dass je athletischer der Golfschwung wird, desto A, schlage ich weiter, aber B, auch ist alles mehr im Flow und dadurch geht der Ball ganz oft in ganz vielen Fällen auch gerader, weil sich der Spieler einfach damit wohler fühlt und der Schwung besser zum Spieler passt.
Ja.
Und dieses, ich sag mal, wenn man ein Stück weit gefangen ist in diesem Roboter-Dasein als Spieler, dann kann, wenn man den Golfball wegnimmt, weil mit dem Stick schwingt man ja einfach durch die Luft, ja, und versucht mit verschiedenen Intents, ja, da wird immer von Intents gesprochen, eben habe ich einen Full Intent, das wäre jetzt so feste, versuche ich auf dem Golfplatz zu schlagen, und im maximalen Intent, das ist alles, was ich habe. Wenn man durch diese verschiedenen Sachen durchgeht, dann kann man seinen Körper so ein Stück weit austricksen und aus diesem Robotermodus rauskommen. Und das sehe ich ganz, ganz oft, dass jemand eigentlich ein höheres Potenzial hat, aber durch Verkrampfen und so dieses ich darf nicht und will nicht zurückbleibt.
Ja.
Und da ist es cool, wenn der Computer dir quasi sagt, so jetzt gib mal Gas und das hier ist die Zahl und du kannst schneller. Und du dann immer das Feedback bekommst, okay, das waren jetzt beispielsweise 104 Meilen und der nächste waren 108, und dann merkst du schon leicht so die Unterschiede zwischen Schwung 1 und Schwung 2 und kannst dich da immer weiterentwickeln.
Aber es fehlt doch dann eigentlich das Feedback, wo ist der Ball hingeflogen, oder? Weil ich habe immer so das Gefühl, je mehr ich drauf dresche, umso mehr Streuung habe ich dann auch im Endeffekt, oder?
Jo, das ist genau richtig. Und im Speedtraining wollen wir genau die beiden Sachen separieren.
Mhm.
Weil wenn du den Ball mit da reinnimmst, wirst du immer automatisch den Ballfokus haben. Das heißt, du siehst, oh shit, der geht nach rechts. Ja, so kann ich nicht spielen. Das geht nicht. Auf gar keinen Fall. Und Wenn wir jetzt aber sagen, okay, wir nehmen den Ball erstmal raus, den Faktor, und wir versuchen unseren Körper, also die Baseline quasi des Körpers zu pushen und einfach schneller zu werden grundsätzlich, dann kann ich danach, wenn ich zum Golfball wieder zurückkomme, mich wieder auf den Golfschlag fokussieren oder auf die Richtung fokussieren. Und was ich ganz oft sehe, und da so im Fachjargon wird dann von Speed-Reserve gesprochen, das heißt, je schneller ich mich selber mache, ohne dass ich Bälle schlage, und meinen maximalen Speed quasi ganz nach oben bringe, desto höher bringe ich auch den Durchschnitt. Das heißt, wenn ich einfach schneller werde, wird im Durchschnitt auch mein alter Schwung, in Anführungsstrichen, mit dem ich ganz entspannt schlage, wird auch automatisch schneller. Das heißt, nachher wäre der Idealfall, und das habe ich ganz oft gesehen, dass ich nachher die gleiche gefühlte Kontrolle mitbringe, es aber einfach schneller ist. Es fühlt sich gleich schnell an oder mit dem gleichen Einsatz, dem gleichen Effort-Level, aber ich bin schneller. Und das sehe ich ganz, ganz oft, dass dieses grundsätzliche Thema Gefühl und Realität, wenn ich es wirklich messe, nichts miteinander zu tun hat.
Also ich kann da auch mit so zwei Beobachtungen beipflichten. Also das mit dem Trackman kann man ja inzwischen nicht nur die Schlägerkopfgeschwindigkeit mit dem Ball messen, sondern auch ohne Ball. Da gibt es so eine Funktion, dass man auch ohne Ball messen kann, wie schnell dir dieser Schläger durchgeht. Und wenn ich mit Spielern auch mal so Geschwindigkeitstraining mache, dann, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl und ich sage ihm jetzt ohne Ball, gib mal richtig Kette, dann kommt da raus 90 Meilen. Und wenn ich dann aus diesem Modus wieder rausgehe und da jetzt einen Ball hinlege, ist auf einmal 82 da. Und für den Spieler ist es nahezu nicht möglich, über diese 82 nach oben zu gehen, weil der Fokus, genau wie Martin gesagt hat, jetzt nicht mehr beim Speed im Treffmoment ist, sondern, oh Gott, treffe ich den Ball? Sieht das gut aus? Was sagt Hildegard jetzt rechts auf der Driving Range, wenn ich den sokettiere? Was sagt Klaus, der jetzt gerade dazugekommen ist und zuschaut? Also da sind auf einmal ganz viele Störfaktoren mit drin, die einen Spieler dann davon abhalten, wirklich die Geschwindigkeit rauszuholen. Und ich finde, es ist richtig, richtig cool, dass wir inzwischen jetzt Systeme haben, die diese Diskrepanz aufmachen, wirklich zeigen, messbar machen. Weil eine Sache, die ich von Martin gelernt habe, ist, Speed kann man nicht fühlen, die muss man messen.
Ja. Das ist so interessant, weil, guck mal, ich mache die Sache jetzt seit so 7, 8 Jahren, so in dem Dreh, dreht sich mein kompletter Alltag um meinen Speed. Oder hat es für eine sehr, sehr lange Zeit noch deutlich mehr als jetzt aktuell. Weil ich natürlich irgendwann an einen Punkt gekommen bin, wo der Speed gar keine Rolle mehr spielt. Ja, weil im Long Drive ist es jetzt eher, wie launche ich den Ball, wo schleiche ich den hin, bei welchem Wind schleiche ich, welche Kurve und so weiter. Wenn du ein gewisses Niveau erreicht hast, wird es weniger wichtig. Aber selbst wenn ich Bälle schlage, die Augen zumache, kann ich dir nicht sagen, wie schnell dieser Ball war. Ich kann das nicht spüren. Das könnten, ich sag jetzt mal so, wenn wir in Long Drive-Sphären jetzt denken, war der Ball 215 Meilen schnell oder 225? Kann ich nicht. Weil das, was ich spüre, ist vielleicht das Tempo und die Beschleunigung und wie smooth hat sich das angefühlt, also quasi das Beschleunigungsprofil meines Golfschwungs und dann ganz viel Impact. Ganz oft sehe ich, dass wenn Leute den Ball gut treffen in der Mitte und eben dieses schöne butterweiche Gefühl kommt, dann denken die, oder ich eben auch, der war gut, der war schnell. Aber die Realität ist ganz oft das Gegenteil. Insbesondere wenn man, Flo, du hattest es angesprochen, wenn du versuchst, noch so das letzte etwas rauszukitzeln, fehlt zum einen die Speedreserve, wenn du das nicht trainierst, und zum anderen wird auch oft die Mechanik, also der Schwung, schlechter, wenn man versucht, mit der Brechstange daran zu gehen. Weil dann verkrampft alles und eigentlich das Gegenteil, dieses Smoothe, das ist eigentlich schnell. Und das verwechseln viele. Übrigens, eine Sache, die ich gerne noch erzählen würde, ist dieses Stack-System, mit dem ich sage jetzt einfach mal Luftschwung, ist für mich quasi die Basis für Speedtraining. Viele verwechseln immer das Stack-System oder generell das, ich sag mal, Luftschwingen mit das ist Speedtraining und das war's. Also da gehört natürlich eine ganze Menge mehr dazu. Zum einen gibt es innerhalb der Stack-App ganz verschiedene Programme, zum Beispiel eins von mir ist auch mit da drin, wo ich nicht nur Luftschwünge mache, wo ich zum Beispiel auch sogenanntes, also ich habe das irgendwann mal so genannt, Bridging, also quasi die Brücke zum eigentlichen Ballschlagen einbaue, wo es darum geht, Headcover oder einen Faceplate oder ein Handtuch oder ähnliches zu schlagen, bevor ich dann danach wieder zum Bälle schlagen gehe. Weil was ich schon ganz oft gesehen habe, ist, ich will keine Namen nennen, aber teilweise European Tour Spielern, ja, die bei mir waren, dann halt Schwünge gemacht haben mit einem Stick, danach direkt zum Ballschlagen gegangen sind und den Ball wirklich verfehlt haben. weil du völlig die Koordination, das Gefühl und das Bewusstsein eben für diesen Ball verlierst. Das ist nicht Sinn der Sache, sondern es, was ich dann für mich aufgebaut habe, ist eben das Stick-Schwingen als Basis zuerst zu machen, eben mich durch das Stack-Programm durchführen zu lassen, dann meinen ganz normalen Driver zu nehmen und irgendein Objekt, ein Headcover ist immer cool, viele haben davon in der Garage oder im Keller eine ganze Menge liegen, die man auch gerne mal kaputt hauen kann, was einfach den Hintergrund hat, das Headcover ist groß genug, dass ich mir sicher sein kann und mein Gehirn sicher ist, yo, das verfehle ich nicht, ja, und da kann ich trotzdem richtig Gas geben und Impact ist so mittelwichtig, aber trotzdem mache ich einen Impact und mein Körper hat trotzdem das Gefühl, etwas zu schlagen. Das macht einen großen Unterschied versus nur durch die Luft zu schwingen und das sieht man übrigens, das wird Florian bestätigen können, das sieht man auch im Schwung. Der Schwung, vor allem wenn ich mir die Handgelenke angucke, solche Dinge nach dem Impact verhält sich völlig anders, als wenn ich nur durch die Luft schwinge. Trotzdem hilft mir dieser Schritt davor eben, dieses Extra-Speeder, dieses Roboter-Dasein eben zu verlassen. Und dann danach wäre der nächste Schritt Bälle schlagen. Und was ich da auch ganz oft mache, weil wir hatten eben das Thema Ballfokus, ich schlage ins Netz. Das heißt, ich versuche völlig den Ballflug zu ignorieren und wirklich nur auf die Speedzeit zu gucken. Und dann ist der nächste Schritt, das wäre dann Schritt 4, das Netz wegzunehmen und wirklich den Ball fliegen zu sehen, aber oft gerne auch am nächsten Tag. Also so dieses wirklich komplette Connecten von ich mache jetzt Speedtraining und danach bin ich jetzt auf einmal 5 Meilen schneller. Das kann in gewissen Fällen passen, wenn man das wirklich nur als so ein Priming-Workout macht oder ähnliches. Aber wenn es darum geht, langfristig eben Speed dazu zu gewinnen, dann ist es eher diese Kette, von der ich gerade gesprochen habe. Und dann muss man auch über Dinge nachdenken wie, wenn ich das ernst nehmen möchte, gehe ich dann vielleicht auch mal ins Fitnessstudio und tue meinem Körper was Gutes, dass er das auch aushält. Ja, da geht es weniger darum, extrem stark zu werden und den Schläger jetzt ganz stark schwingen zu können. Es geht eher darum, dem Körper den Luxus zu gönnen, dass der genug Fleisch und Muskelmasse hat, um die ganze Sache auszuhalten.
Wir sprechen gleich weiter mit Martin über das Stack-System und wir haben noch ein paar andere Sachen, die jetzt auch am Wochenende auf den unterschiedlichsten Touren passiert sind. Aber ihr wisst ja auch, dass wir euch im Jahr 2025 fit machen für die Clubmeisterschaften im September. Diese Woche, trotzdem ist Bernd dann doch irgendwie existent. Das ist ja schön, weil wir haben diese Geschichten immer vorher aufgenommen. Und das passt so ein bisschen jetzt auch zu dem, was auch Martin jetzt in den letzten Minuten alles erzählt hat. Schwerpunkt heute ist Erwartungshaltung und die ist ja meistens ein bisschen quer.
Und nun, macht euch bereit für die neue Rubrik mit dem Titel
Wochenquickie. Dass du mal wieder in diese Richtung denkst, ist ja klar. Es sind Kurz.
Muss doch nicht immer gleich an das eine denken. Das war gar nicht so gemeint.
Okidoki.
Wir können auch Quickie der Woche machen. Wir wollen ja die Leute zur Clubmeisterschaft ready machen. Aha. Race zur Clubmeisterschaft, Road zur Clubmeisterschaft. Das ist die Straße zum größten Vereins-Championship.
Genau, die Straße zur Vereinsmeisterschaft.
Das lassen wir mal so stehen, würde ich sagen.
Wir haben natürlich von unserem eigenen Spiel normalerweise eine sehr, sehr hohe Meinung und denken, wir müssten ein gewisses Leistungsniveau abrufen können zu jeder Zeit. Dem ist aber natürlich, wie ihr schon in meiner Stimme hört, eigentlich nicht so. Und um sich da mal Klarheit zu verschaffen, auch fürs eigene Spiel, für die eigene Spielstärke, gibt es ein super tolles Buch von Mark Brody, das vor vielen Jahren rauskam, Every Shot Counts. Und da habe ich euch mal ein paar Zahlen mitgebracht.
Also ihr habt die leere Menge mit nichts drin. Ihr nehmt dann das und packt das wieder irgendwo rein, wo nichts drin ist. Also habt ihr irgendwas, wo nichts drin ist, da habt ihr was reingepackt, wo nichts drin ist. Und wenn ihr euch jetzt überlegt, ihr schnappt euch wieder etwas, wo nichts drin ist und packt dort rein nichts und etwas, wo nichts drin ist, mit etwas, was nicht da ist.
Zunächst mal, die Zahlen sind jetzt hauptsächlich für Handicap 18 Spieler ausgelegt, nachdem das ein amerikanisches Buch ist. Das entspricht ungefähr so einem Handicap 15, 14 Spieler in Deutschland und es trifft ja auf relativ viele zu. Ihr müsst einfach die Zahlen, die ich jetzt vortrage, ein wenig nach oben oder nach unten anpassen. Allen voran erstmal das Thema Putten. Und das finde ich immer super spannend. Es gibt zum Beispiel die Statistik, dass ein Handicap 18 Spieler aus 6 Fuß sind 1,8 Meter, nur ca. 50% der Bälle einlocht. Das heißt, jeder zweite aus 1,8 Metern geht vorbei. Aber wir stehen natürlich alle beim 5-Meter-Putt geradeaus bergauf und sagen, der muss ja wohl rein. Übrigens, Pros sind auch nicht viel besser, das mal an der Stelle erwähnt. Oder eine andere coole Statistik. Aus 135 Metern hat der Handicap 18 Spieler eine Abweichung von 15 Metern in jede Richtung. Also das, ihr seht schon, das sind einfach Zahlen, die sind erstmal relativ deprimierend. Aber auf der anderen Seite kann man sich das auch für sein eigenes mentales Spiel zunutze machen, weil ihr könnt euch den Druck eigentlich nehmen, weil wir sind alle viel, viel schlechter, als wir denken. Und die anderen übrigens auch. Alle sind genauso schlecht, weil Golf einfach ein verdammt schwerer Sport ist. Noch sowas, Handicap 18 Spieler haben eine Fairway-Trefferquote von nur 50%, also jedes zweite Mal verfehlt dieser Spieler das Fairway. Wie weit man verfehlt, ist dann vielleicht Ansichtssache, aber auch im Pro-Bereich ist es so, dass wir wahnsinnig weite Streuung haben, viel mehr als die meisten Leute erwarten würden. Wenn ich zum Beispiel drive, dann muss ich zu beiden Seiten meines Zielpunkts 30 Yards kalkulieren. Also insgesamt habe ich locker eine 60 Yard breite Streuung bei meinem Drive.
Oh Gott, es tut einfach weh, hey. Pain last nah.
Im Schnitt, das heißt also, ich muss mein Ziel natürlich auch so wählen, dass innerhalb von 30 Yards rechts und links von meinem Zielpunkt im Idealfall kein Strafschlag auf mich wartet. Und zu guter Letzt noch was, was vielleicht für die ganzen Statistiker unter euch eine spannende Zahl ist, der Unterschied, ob man eine 73 oder eine 82 spielt, das heißt, ich rede jetzt schon von besseren Spielern, aber trotzdem, 9 Schläge Unterschied in dem Bereich sind nur 1,8 Birdies mehr. Das heißt, der die 73 spielt, spielt nur knapp 2 Birdies mehr als der die 82 spielt, aber ihr seht schon, er macht halt einfach weniger Quatsch. Deswegen denkt eher an den Durchschnitt, denkt daran, wie schlecht die anderen alle auch sind und dann habt ihr doch ein viel einfacheres Leben.
Nächste Woche eine neue Rubrik und dann gucken wir mal, wie wir euch langsam immer fitter machen. Jetzt ist es natürlich so, jetzt weiß ich schon ganz genau, wenn ich jetzt diesen Podcast hören würde, ich würde jetzt im Auto sitzen oder zu Hause oder keine Ahnung was und jetzt erzählen die Jungs da von diesem Stack-System, der Martin Borgmeier schlägt mit seinem Driver das Ding 8000 Kilometer in die Luft und es ist super geil und das will ich jetzt auch demnächst schaffen. Kann man sagen, wie lange muss ich eigentlich anfangen, oder wenn ich jetzt so ein Ding jetzt dann habe und ich fange jetzt an zu trainieren, wie oft sollte ich mit diesem Stack-System arbeiten und wann kann ich damit rechnen? Der Golfer ist ja immer so ein Idiot, der geht ja auch in den Golfshop rein und sagt, ich hätte gerne den Driver, damit ich die 500 Meter endlich schaffe. Und wehe, er schafft das nicht. Also gibt es eine
Garantie,
eine
dass es nach 30
Nein, keine
Tagen
Garantie.
30 Meter weitergeht.
Das wäre auch geil, die Geld-Zurück-Garantie. Wenn du nach 30 Tagen nicht 300 Meter Carry schaffst, dann ist vorbei. Nee, aber einfach mal, um ein Gefühl zu geben, was hilft mir dieses Ding wirklich vielleicht? Also gibt es da irgendwie eine
Was
Zahl?
Hilft mir dieses Ding wirklich vielleicht?
Vielleicht, eventuell. Ja, gut.
Möglicherweise.
Ja,
also aus meiner Erfahrung ist es ein Tool. Es ist ein Tool, ja, was sehr, sehr gut funktioniert und ohne den Willen und ohne die Absicht wirklich daran zu arbeiten, das wird dir nicht magisch irgendwie mehr Yards geben. Aber es ist das beste Tool da draußen, um es zu machen und auch zu tracken.
Ja.
Und du hattest gefragt, nach wie oft. Es gibt innerhalb der Stack-App einen sogenannten Grid-Score, mhm, der dir quasi zeigt, wie gut du dranbleibst, sage ich mal. Ja? Und ich sag mal, Pi mal Daumen sind das so, findet es alle 3 Tage statt. So plus minus 2 Tage. Und je nachdem, wie du dann eben auch deine Trainings lockst, entwickelt sich dein Grid-Score entsprechend.
Du musst ja nicht mal zum Golfplatz fahren dafür. Du kannst es ja zu Hause machen.
Kannst du überall machen. Brauchst halt genug Platz zu schwingen.
Halt.
Das wäre ganz gut. Ja, ja, genau. Dass man nichts kaputt haut. Aber das ist völlig richtig. Und das Coole an der Nummer ist, die Workouts an sich sind sehr kurz.
Okay.
Weil Speedtraining ist keine Frage von 2 Stunden im Gym stehen und sich fertig machen, sondern ganz im Gegenteil, die sind super kurz und es geht wirklich darum, möglichst schnell zu sein, natürlich nach entsprechendem Warm-up etc. Aber es sind maximal 30 Minuten, eher 20. Meine Workouts, die ich da reingemacht habe in das Programm, die sind sogar noch kürzer.
Cool. Denn, und das ist das Schöne, vielen Dank an die Jungs von Stack, wir haben ein Set für euch da draußen, damit ihr endlich die 500 Meter Carry auch mal in Angriff nehmen könnt. Und das Lustige wäre aber, nicht lustig, das Wichtige wäre, dass wir das mit euch gemeinsam so ein bisschen erleben können. Das heißt, wir suchen jetzt eigentlich einen Tea-Time-Hörer, die einfach mal sagen, okay, schickt mir das Ding, das gehört euch dann natürlich auch. Und dann könnt ihr es einfach mal testen. Ihr könnt das mit dem, was Martin gerade erzählt hat, wirklich alle 3 Tage mal ausprobieren. Und dann wollen wir aber natürlich auch wissen, Hat's geholfen oder hat's nicht geholfen? Hat's was verändert? Wie war's denn? Also ihr seid die Testpersonen, aber ihr könnt's viel authentischer und viel geiler erzählen, was dieses Stack-System mit eurem Golfspiel gemacht habt. Das Ganze findet ihr auf Instagram. Wenn ihr jetzt diesen Podcast gehört habt, einfach bei uns nochmal auf die Instagram-Geschichte gehen und dann kriegt ihr alle Infos, wie ihr da teilnehmen könnt. Und dann sind wir sehr gespannt. Wir werden euch dann auch mal hier in der Podcast-Folge mal einladen, dass ihr mal so ein bisschen erzählen könnt, wie eure Erfahrungen mit dem Stack-System so waren. Weil wenn der Martin Borgmeier erzählt, ist ja eh klar, dass danach alles explodiert ist, was er nur angehaucht hat mit seinem Driver. In eurem Fall ist es wahrscheinlich ein bisschen spannender. Aber auch Flo wird es ausprobieren. Dem bringe ich das am Freitag mit.
Das wird lustig, da freue ich mich schon drauf. Bin mal gespannt, wie der Schläger so schwingt bei dir.
Eine Minute und schon kaputt gecoacht. Ich weiß jetzt schon, was am Freitag passiert.
Der Rücken wird dann im Arsch sein.
Gut. Habt ihr die Geschichte von Caroline Eckers aus Amerika mitbekommen? Wahrscheinlich nicht.
Nein.
Das ist am Wochenende viral gegangen und ich habe mich kaputt gelacht. Also stellt euch vor, eure Frau geht einfach mal so, will shoppen gehen und landet in einem Secondhand-Laden. Und da steht ein Golfbag. Und in diesem Golfbag sind lauter Schläger, aber du hast selber keine Ahnung, was da für Raritäten teilweise drinstehen. Aber es ist ein Preisschild dran. Volles Golfbag, $20. Hat sie ihrem Mann ein Foto geschickt und der ist ausgeflippt. Hat gesagt, bring das sofort mit. Weil der Grundwert der Inhalte war wohl im Bereich von mehreren hundert, wenn nicht sogar $1,000. Also da war alles drin von Scotty Cameron, wo allein schon das Headcover wahrscheinlich $20 gekostet hätte. Das war eine schöne Geschichte, weil das ist in Amerika so dermaßen durch die Decke gegangen. Instagram und Co. sind ausgeflippt, weil sie alle wissen wollen, gibt es sowas öfter? Kann ich sowas auch haben? Fand ich eine schöne Geschichte vom Wochenende. Und was ist bitte mit Stefan Jäger, dem Jäger und Sammler, los? Großartig. Flo überlegt gerade, wer ist Stefan Jäger? Was genau. War da nochmal?
Schon mal gehört, ne?
Der Footballer oder nicht? Hat der nicht auch beim FC Bayern jetzt den Vertrag nicht verlängert? Nee, das ist der Müller. Flo, ich erzähle dir mal wieder, was los war, du als alter Sky-Kommentator. Jawohl. Wieder keine Ahnung, wieder nicht Fernsehen geguckt am Wochenende. Stefan Jäger hat es wieder geschafft und darf in Augusta wieder aufteam.
Yay!
Yes! Finde ich gut, finde ich großartig.
Ist geil, Par-3-Contest, ne, mit Fritz.
Ist das Erste, was dir einfällt, ist der Par-3-Contest,
ja,
really?
Geil. Das ist doch geil. Par-3-Contest und danach?
Ich meine, letztes Jahr hat er das Turnier gewonnen und hat letztes Jahr schon in Augusta aufziehen können, aber jetzt diese Woche wieder großartiges Ergebnis, Elfter geworden und darf jetzt quasi, und das ist ja auch cool, beim Abschiedsevent von Bernhard Langer bei den Masters, hat er gesagt, er hört jetzt auf, wirklich. Das ist das letzte Mal, dass er in Augusta aufzieht und dann ist wenigstens nochmal einer aus unserem Land dabei und dann auch noch ein Münchner, gell? Das ist doch schön. Das hat mich einfach gefreut, ich wollte es kurz loswerden, wenn es euch gar nicht interessiert, mein Gott, dann können wir auch noch über was anderes sprechen.
Das erzähle ich jetzt fertig, Martin. Können wir.
Ja, du, ganz ehrlich, was ich so geil finde am Stefan Jäger aktuell, ist, dass er wirklich mitspielen kann. Ne, es ist ja nicht nur so, dass der halt irgendwie, dass da irgendwie so ein Deutscher so ein bisschen rumkramt, ja, sondern ganz im Gegenteil. Der ist richtig gefährlich.
Der ist jetzt 42. Und, der Weltrangliste.
So.
Ja.
Und das haben wir jetzt nach Martin Kalmer schon lange nicht mehr gehabt.
Sie, richtig. Eine Geschichte wollte ich mal mit euch beiden besprechen, weil ich weiß nicht, ist das beim Long Drive auch so, aber. Ich finde das jedes Mal so witzig, wenn dann so dieses Schluss, das Schlussgreen eingeblendet wird bei den Profis und dann so dieses obligatorische, jetzt habe ich 18 Loch gekämpft, teilweise bei gefühlten 35 Grad, dann wird erst die Kappe runtergenommen, dann wird mit der Hand dieses schöne Durchwischen durch die nass geschwitzten Haare oder dieses typische, ich wuschel nochmal durchs Pony. Dann stelle ich mir vor, wie das bei mir wäre. Die Hand trieft vor Schweiß. Und es ist aber immer die Hand, die du dann deinen Flightpartnern und deren Caddies in die Hand gibst oder High Five gibst. Ist das nicht ein bisschen ekelhaft?
Nein, weil beide sind gerade eben komplett durch den gemeinsamen Kampf gegen die Naturgewalten auf den Golfplatz gegangen.
Nimm doch die andere Hand!
Das muss dann entsprechend besiegelt werden. Weißt du, so wie man damals auch so Schwüre und Treue-Geschichten mit irgendwie so Daumenblut besiegelt hat oder irgend sowas. Genauso ist es nach einer Runde. Man ist gemeinsam durch alle Täler dieser Sportart gegangen, hat gemeinsam gelitten und am Ende muss es mit dem gemeinsamen Schweiß des Hauptes per Handshake nach der 18 besiegelt werden.
Okay, gut. Ich finde das.
Ja, und außerdem muss man überlegen, über 6 Stunden, was sie da alles anfassen auf der Runde. Ja, macht das bisschen Schweiß jetzt auch keinen Unterschied.
Ist wahrscheinlich am Ende noch was Reinigendes, ne? Macht am Ende noch die Hand sauber.
Richtig, genau. Du glaubst wohl nicht, dass sich da einer nach 9 Loch die Hände wäscht.
Okay. Zilla, haben wir es dir jetzt verkauft? Geil.
Nein, es ist mir, ich fand es einfach nur witzig, weil jetzt gerade jetzt auch am Wochenende wieder auf der US-PGA-Tour hier, Miwoon Lee, der hat ja auch noch so ein schönes Wuschelhaar. Und dann fand ich das so witzig, wie das alles so durch die Haare gefahren und dann. Ich wollte immer so Geräusche einspielen, weil das immer so lustig ist, so Comic-Geräusche, wenn die sich dann die Hand geben und so. Das fand ich irgendwie witzig. Aber so ist es halt. Was gibt's sonst so Neues? Wann warst du das letzte Mal in Amerika, Martin? Du bist ja da öfter eigentlich.
Letzte Woche.
Weiß ich nicht. Ja, ich glaube echt letzte Woche. Oder vor 10 Tagen oder so. Ja, ich bin ein bisschen hin und her geflogen jetzt zu Beginn des Jahres, weil ich verschiedensten Sachen da hatte. Und jetzt gerade, ich hoffe, dass es funktioniert. Ich arbeite gerade dran, dass ich nächste Woche zum Masters kann.
Geil.
Nee,
also,
Hammer.
Geil. Ich war vorletztes Jahr schon mal da und es ist dann für mich nicht so schön zu Ende gegangen, weil ich natürlich mit Bryson unterwegs war und er dann nicht so gut gespielt hat, dann Cut gescheitert ist und dann auch, ich bin da geblieben, ja, übers Wochenende, aber er nicht natürlich. Und war dann so ein bisschen bittersweet. Und letztes Jahr, als es bei ihm dann ganz gut lief, war ich nicht dabei, aber dieses Jahr hoffe ich, dass wir das wiederholen können.
Das heißt, du bist dann im Team Bryson sozusagen?
Auf jeden Fall, klar, natürlich. Ja. Muss ich ja, aber der hat ja natürlich durch diese ganze Speed- und Longdrive-Nummer der Community so viel gegeben und wir sind dadurch echt gute Freunde geworden. Und natürlich, dann ist es so beim Ryder Cup immer ein bisschen schwierig für mich, ja, weil ich irgendwie zwischen Europa und USA stecke. Aber jetzt freue ich dann natürlich Bryson an und natürlich Stefan Jäger und Bernhard natürlich, sehr voll, völlig klar.
Flo, du wolltest gerade noch eine Frage stellen.
Ich wollte einfach nur gerade herausarbeiten, als Martin mit Bryson bei den Masters war, hat er den Cut verpasst und wahrscheinlich war Martin nicht dabei, als er die US Open gewann, oder? Das wollte ich nochmal kurz raus.
Das ist genau richtig, also ja. Der erkennt man Muster. Mhm.
Das wollte ich gerade rausarbeiten.
Ist ja völlig klar und ich hoffe, dass ich dieses Muster dieses Jahr durchbrechen kann.
Ach scheiße, dann bist du ja wieder am Wochenende jetzt alleine, wenn du Kassa dabei bist, ey, kacke.
Hat Bryson sich schon Pläne gemacht für Samstag, Sonntag, oder? Was man da in der Gegend so machen kann.
Ja, das Haus ist gebucht, das ist keine Frage, ja, natürlich. Und dann, der spielt dann immer Age of Empires.
Wirklich? Der spielt Age of Empires?
Ja. Ja, voll geil.
Bryson spielt geil. Age of Empires, really?
Ja, so das alte Zeug halt von damals. Ja,
wirklich, das alte Age of Empires, ja. So Age of Empires 2 oder so, Rise of Nations,
ja, ich glaub,
oder so.
Genau, ich glaube, das ist das, ja, genau. Ja.
Geil, cool, Hammer.
Ich meine, es ist ja so die Generation, ja, der ist jetzt ja auch 30 oder was. Und
Beileid.
Ich muss sagen, genau, ich mache das auch gerne, so diese alten Spiele. Ich habe zum Beispiel jetzt auch gerade bei mir im Rucksack dabei einen Nintendo 64-Controller auf USB. Und dann habe ich einen Emulator auf meinem Computer und dann spiele ich so Super Mario oder so. Geil. Das finde ich viel geiler als die neuen Sachen.
Ja, coole Idee. Wie ist denn das? Also, ihr kennt euch jetzt ja schon richtig gut. Wir haben jetzt in den letzten Monaten sehr oft über Bryson diskutiert. Der ist jetzt so, ich finde, er hat sich extrem so super beliebt gemacht mit allem, was er jetzt so in den letzten Monaten gemacht hat. Also nochmal eine Rakete mehr gezündet irgendwie. Coole Aktion sowieso. Auf YouTube ist er der absolute Held für viele. Bringt diesen Golfsport total geil rüber. Was ist denn so das, weißt du schon was als nächstes Verrücktes kommt? Also die letzte Nummer da mit übers Haus auf Hole-in-One machen und um $100,000 mit irgendeinem Follower oder so das zu machen. Weißt du schon, was im Köcher ist? Kannst du was verraten?
Ja, ich weiß, was im Köcher ist und ich bin da auch involviert. Es wird was mit Longdrive zu tun haben.
Okay.
Schock.
Aber es ist, ich sag mal, es ist sehr Schocker. Ne? Es war,
das kann doch nicht sein.
Ist in the making.
Okay.
Ja, mal gucken, ob es diesen Sommer schon funktioniert oder ob es irgendwie in Richtung Herbst geht. Aber das zum einen und diese ganze, ich meine, wenn man mal überlegt, ne, der Typ hat wie viel hunderte Millionen auf dem Konto, der muss das ja nicht machen, ne? Der macht das ja nicht der Kohle wegen, ist ja total wurscht eigentlich. Aber was er halt geschafft hat und vor allem, wie er aus seiner Perspektive dann den Golfsport auch weiterentwickelt hat und dadurch die ganze Generation halt inspiriert, ist schon krass. Ne? Das muss man schon mal so überlegen, wie heftig das eigentlich ist. Und dadurch, dass ich ihm natürlich das Hemming Buddy von mir ist und wir halt so, ich weiß nicht, wie wir jetzt hier labern wir dann da halt, wie das halt so ist, vergesse ich das oft, dass der eigentlich schon krasser Golf ist und dann auch so YouTube auch ganz gut unterwegs ist und so. Also ja, wir haben da so ein paar Sachen vor, aber das, was Bryson wirklich da entwickelt an, ich sag mal, Konzepten, so diese Break-50-Sache und dieses ich gehe raus und versuche von irgendeinem random Platz halt den Rekord zu brechen, das, klar, ist er bei diesen Ideen mit involviert, aber was ihn eigentlich da völlig nach vorne bringt, ist natürlich das Team um ihn drumherum. Ja, die alle, es ist jetzt, wie viel sind das in so einer vier, fünf Leute, sowas in dem Dreh. Und die kommen halt aus dem YouTube-Space und sind halt zwischen 19 und 24 Jahren alt. Und das ist alles so nach dem Modell Mr. Beast halt angelegt. Ja, also das, was auf YouTube funktioniert, außerhalb des Golfs, versuchen sie quasi auf Golf zu übertragen. Und da hast du mit Bryson natürlich die perfekte Figur.
Ja, ich finde es wirklich, wir haben schon oft drüber diskutiert, aber es ist echt geil. Auch die Nummer nach den US Open und so weiter, wie er mit den ganzen Leuten vor Ort umgegangen ist, wie er das danach alles so gefeiert hat und so. Und jeder Fernsehauftritt war einfach so nahbar, fand ich. Das war einfach so, das konnte ich mir bei einem Scheffler nicht vorstellen, das konnte ich mir auch bei einem Rory nicht vorstellen, das konnte ich mir selbst bei einem Tiger irgendwie nicht vorstellen. Aber er macht es irgendwie so, so wie du sagst, du vergisst einfach teilweise, dass das einfach so einer ist, der schon seit Jahrzehnten gefühlt zu den absoluten Superathleten in diesem Sport gehört und hunderte Millionen Preisgelder eingesammelt hat, einfach ein Mega-Golfer ist. Aber er ist und bleibt einfach so ein Typ von nebenan, weil er selber halt so, so handsome einfach ist, so finde ich.
Ja, ja, das ist schön, dass du ihn handsome findest, finde ich schon mal gut. aber es ist halt so, er hat natürlich auch gelernt in der Zeit, dass... Wenn, also ich gehe mal so 5, 6 Jahre zurück. Was da ja passiert ist und warum er auch oft nicht gemocht wurde, ist, weil er immer genau zu dem Moment abgelichtet wurde, wo es scheiße lief. Ja? Hast du gerade einen Platz verpasst oder was auch immer, schlecht gespielt und jetzt hält dir einer die Kamera und das Mikro ins Gesicht. So, und dann kommen da manchmal Sachen raus, die vielleicht ganz anders gemeint sind, ja, wie das halt so ist. Und weil Bryson natürlich ein extremer Typ ist, ja, der macht das jetzt extrem gut, dann hat er da eben auch Sachen extrem schlecht gemacht oder kontrovers. Und die haben sich halt in diese Negativspirale begeben und dadurch wurde es halt immer schlimmer.
Ja.
Und jetzt hat er es halt geschafft, diesen Turnaround zu machen und das Gleiche quasi in eine Aufwärtsspirale zu entwickeln. Und er merkt natürlich, wie gut das funktioniert. Und dadurch ist seine komplette Attitüde alles natürlich anders. Und da ist nicht nur das Team um ihn drumherum verantwortlich, sondern er hat natürlich auch eine ganze Menge verändert und ist dadurch auch so, ich sag mal, nahbar geworden. Ja? Das hättest du mit einem, der damals gesagt hat, Driver sucks, ja. Könnt ihr euch erinnern?
Ja, genau.
So, it's not a good face for me. Ja, und was er aber meinte, ist halt, er hat halt einen Prototyp-Driver gehabt, wo eine neue Schlagfläche drauf war, ein neues Face. Und dieses Face hat für ihn nicht funktioniert. Mhm. Also dieser Driver sagt, ich brauche einen anderen. Ja? Aber was bei der Menge natürlich ankommt, ist, das aktuelle Cobra-Modell sagt. Da ist ja klar. und das wird dann natürlich auch entsprechend ausgeschlachtet. Also ja, deswegen, es ist ein völlig anderer Mensch. Und ich hoffe, dass diese ganze YouTube-Nummer und diese, ich sag mal, Golf anders gestalten und jünger machen, dass das noch eine Weile weitergeht. Weil das ist ganz, ganz wichtig, gerade für den gesamten Sport.
Ja. Und das ist aber so ein amerikanisches Ding. Also ich glaube, dass es täte uns auch gut, in Europa ein paar Leute mehr zu haben, glaube ich, die das machen, oder? Also um einfach so diese breite Masse ein bisschen mehr zu erreichen.
Ja, ich sag mal, Rick Shields macht das ja ein Stück weit.
Ja.
Ja, der aus UK kommt und auch so in diese Richtung geht. Der große Unterschied zwischen europäischem und amerikanischem Golf ist immer noch, dass da halt eine Option in der Schule ist. Und du quasi damit aufwächst und jeder die Möglichkeit hat, wenn er möchte, mal einen Golfschläger zu schwingen. Und die Barriere ist bei uns halt noch ein Stück krasser. Das liegt aber am System einfach, dass bei uns die Schule überhaupt nicht mit dem Sport verbunden ist und das so dein eigenes Ding ist, was du nachmittags machst. Wo gehst du in den Verein? Und da ist es halt alles über die Schule getrieben und du musst quasi schon irgendwas machen. Sonst ist so wie ein Fach wählen halt quasi in Deutschland. Und dadurch ist Golf natürlich in Staaten deutlich weiter vorne schon von Anfang an.
Was sind bei dir so die nächsten großen Sachen, bevor du jetzt gleich in den Flieger nach Düsseldorf steigst und das große Callaway-Event vor der Nase ist? Was kommt dann?
Ja, erstmal kommt jetzt der Tea Time Podcast mit mir raus. Das ist natürlich ist natürlich schon mal wichtig. Ja, das ist schon mal cool.
Ja.
Dann, ich habe dieses Jahr, also ich sag mal, bei mir hat sich ein Stück weit der Fokus, ich will nicht sagen geschiftet, aber noch ein bisschen anders priorisiert. Mhm. Weil Long Drive, so wie der Sport, für mich natürlich wichtig ist und wichtig war, dass ich mich dahin entwickeln konnte, wo ich gerade bin mit meinen ganzen Socials, hat der Sport an sich ein bisschen oder die Liga, in der wir gespielt haben, etwas drunter gelitten und gab es ein bisschen Knatsch politisch und dann ist Bryson da raus und da ist einfach ganz, ganz viel im Hintergrund los gewesen und dadurch ist das ein bisschen zusammengefallen und die Preisgelder sind auch deutlich runtergegangen. Also nur mal um eine Hausnummer hier zu nennen, Es war vor 2 Wochen das Auftakt-Event in Mesquite, bei dem ich nicht dabei war. Letztes Jahr habe ich dann natürlich noch mitgespielt und sogar auch gewonnen. Das war ein cooles Event für mich immer. Bin aber dieses Jahr quasi als Titelverteidiger nicht hin, weil der erste Platz, also ein Sieg, $7,000 Preisgeld gegeben hat. Und letztes Jahr noch 15. Hm. Das ist schon mal so für ein Random-Event sind 15 so okay, aber ausbaufähig. Aber wenn du bei $7,000 bist, dann ich muss 30% Quellensteuer zahlen, dann ist der Wechselkurs gerade gegenüber dem Euro so bei 91 Cent oder sowas in dem Dreh. Er musste erstmal jetzt schaffen, dafür da rauszufliegen und halt eine Woche dazu verbringen etc. Plus dann hast du noch ein Antrittsgeld von $800 und so weiter. Also für irgendwas rund um die 3.500 Euro netto hast du es da dann schwierig und dann musst du gewinnen. Ja, also deswegen ist es für mich einfach kein Business Case. Nur um das mal kurz runterzurechnen. Ich werde sicherlich das ein oder andere Event mitspielen, wenn es für mich Sinn ergibt oder wenn ich einfach Bock drauf habe. Aber das große Ding für mich auch in diesem Jahr ist, dass ich nenne es einfach mal Long Drive Entertainment, diese Exhibition, so ähnlich wie wir das auch letztes Mal bei dem BMW in Open München, gemacht haben. Mhm. Richtig, was super geil angekommen ist, riesen Crowd da war und auch im Anschluss das YouTube-Video bei mir, das müsste jetzt irgendwie bei einer Dreiviertel Millionen Views oder sowas sein. Das ist echt schon war richtig krass, ganz weit über den Erwartungen. Und sowas wollen wir auf jeden Fall wieder machen und sind gerade da in sehr fortgeschrittenen Gesprächen, sagen wir es mal so. Cool. Und das ist für mich so ein Element, was Long Drive oder für Long Drive deutlich passender ist, als jetzt da auf Teufel komm raus eine Liga zu spielen, sondern der Entertainment-Faktor, der auch ein bisschen random ruhig sein kann. Ja, wer spielt? Es ist eher, was wollen die Leute sehen? Die Leute wollen sehen, dass zwei Leute, die sie kennen, sich battlen. Ja, ist wie ein Boxkampf so in etwa. Denen ist es doch total egal, wo in der UFC jetzt Conor McGregor da irgendwo in der Rangliste ist oder wie viele Events der macht. Die wollen halt den einen Kampf sehen. Ja, und so in die Richtung habe ich den Eindruck, geht das bei Long Drive gerade auch. Und da versuche ich natürlich mitzuwirken. Und das ist auch so eine Thematik, die dann wieder mit der Bryson-Nummer, die ich eben erwähnt habe, halt eine hochexplosive Mischung sein kann. Ja, sowas in der Richtung. Genau. Ja, und ansonsten, das, was ich so tagtäglich mache, ich habe natürlich ein Team um mich drumherum aufgebaut, was sich vor allem um meine Longform-Socials kümmert, also das heißt YouTube. Ich versuche gerade da so mit, also wir haben recht beständiges YouTube, das ist überhaupt gar keine Frage, aber was ich mir auch als Ziel gesetzt habe, ist neue Formate auszuprobieren und nicht so dieses ständige Matchgespiele zu machen, hey, ich spiele gegen Zille, ich spiele gegen Flo, ich spiele gegen Herrn Rittenhuber. Ja, irgendwann hast du gegen alle gespielt und dann wird's halt langweilig. Ja. Ja. Oder irgendwann wird auch der Punkt gekommen sein, da hat irgendjemand gegen Tiger Woods gespielt und dann, ja, was machst du dann noch? Ja? Deswegen probiere ich gerade, könnt ihr gerne mal vorbeischauen, mit so verschiedenen Showformaten ein bisschen, einfach eine andere Perspektive da reinzubringen. Cool. Beispielsweise, Zille, hast du das Ding gesehen von Sky Sports mit Justin Rose, wo er den Pro unter 5 Teilnehmern finden muss? Dieses Guest the Pro, hat Sky Sports gemacht.
Ah ja, aber ich kenne das Format vom Fußball, da machen die das auch in der Bundesliga, ne?
Genau.
Ja, ja.
Genau. Und das ist in den USA machen die das im Basketball. Es ist richtig geil. Und diese Woche kommt mein Guest the Pro raus.
Ach,
mit
geil.
4 Jurymitgliedern, mit dem DOD King, mit Aline Krauter LPGA Pro mit in der Jury, Sam Judah und ich. Und dann eben 5 Teilnehmer, die alle unglaublich gut waren. Und am Ende kommt dann eben raus, wer wirklich der Pro ist und wir müssen jede Runde einen rausvoten.
Geil.
Und das alles so zu managen, dass ich auch nicht weiß, wer ist es jetzt und so. Also da brauchst du natürlich ein gutes Team drumherum. Und sowas ist eher das, was mich reizt, so zu gucken, was könnte man eben noch machen, um dieses Golf ein Stück weiter zu entstauben.
Cool.
Ja, und da sehe ich eben so die Matches nicht als die Prio 1. Was machen viele andere auch.
Ja, das ist mehr geworden sowieso. Also finde ich, dass diese Formate, wir spielen gegeneinander 18 Loch oder 9 und dann gucken wir mal, was nachher auf dem Zettel steht. Yo, ist nett, aber ich habe mich selber dabei schon erwischt, dass du dann irgendwann das schon so oft gesehen hast, dann findest du die Konstellation vielleicht ganz spannend, dann guckst du das erste Loch an und das letzte. Mhm. So irgendwie, das kippt es dann irgendwie vor und ja. Aber geil.
Ja, was aber krass ist, muss ich sagen, Zille, was ich krass finde, ist, es funktioniert immer noch. Also es ist so, ich meine, ich sehe ja ständig alle Analytics, ne? Und ich finde es jetzt nicht besonders geil, das nochmal zu kopieren und nochmal und nochmal und nochmal zu machen, aber es funzt. Die Leute gucken das an. Ne?
Ja.
Das ist krass. Ja, aber du, Ja, Entschuldigung, hätte ich unterbrochen. Alles
gut. Also die Herausforderung, die ich immer sehe bei diesen, also wir Bernd und ich, wir stellen uns das auch manchmal ganz witzig vor, wenn wir beide gegeneinander spielen, oder nimm nicht uns, nimm irgendwelche anderen Leute. Ja, vielleicht funktioniert es eher, wenn Spieler etwas mehr erreicht haben oder Personen mehr erreicht haben, etwas mehr öffentlichkeitswirksam sind. Aber bei dieser TGL, ja, ein paar von den Spielern dort kenne ich ja irgendwo. Die habe ich mal erlebt auf Driving Ranges, Putting Grün beim Spielen oder sonst irgendwas. Und wenn man da zusammenhockt und man sich drüber Gedanken macht, hey, wie geil wäre das, wenn wir da mal gemeinsam ABC machen, dann stellt man sich das immer ziemlich geil vor, weil man weiß ja, wie man ist, wenn man eine Proberunde zusammenspielt. Da fliegen ja Sprüche, da werden ja Dinge gesagt, und so stellt man sich das dann auch in dem Moment vor, nur noch krasser, weil es ja irgendwie noch krasser aufgebaut wird. Aber wenn es dann soweit ist und du hast die ganze Verkabelung dran, dann kommt trotzdem so dieses Profi-Gen rein, dass man eben nicht die Dinge sagt, die man sonst zueinander sagt. Und dann hat es auf mich immer so eine erzwungene, so, ja, okay, ist ganz witzig, aber so richtig witzig ist es nicht, weil es wäre deutlich witziger, wenn die es so machen würden wie in der Proberunde. Ja, aber das traut sich halt keiner, weil das halt dann politisch nicht korrekt ist.
Boah, das ist, ja, wollte ich gerade sagen. Boah, ey, das könnte schon richtig gefährlich werden.
Ja, genau, richtig so. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die du hast, weil man stellt sich das immer so geil vor, aber wenn man dann dieses Benüppelchen da hat, dann weiß man, okay, eigentlich darf ich das nichts sagen und jetzt mache ich die typischen Dad-Jokes, weißt du? Wo dann jeder so, haha, okay, weiter.
Oder es ist halt einfach, ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, an welchem Punkt du in deiner Karriere vielleicht bist, dass du vielleicht auch einfach sagst, so komm, mir scheißegal. Also vielleicht schon ein bisschen zum älteren Semester gehörst oder halt zu der Gruppe, die halt einfach schon hunderte Millionen Dollar verdient hat, und es ist dann im Endeffekt wirklich scheißegal. Ich meine, selbst die Nummer, ich spiele ein Hole-in-One über mein Haus. Im ersten Moment hatte ich mir auch mal überlegt, irgendein European-Tour-Spieler würde das jetzt machen? No way. Da würden die Leute, hat er eigentlich einen an der Waffe? Aber bei Bryson findest du das geil, weil er es aber auch noch geil verkauft und weil er es einfach auch noch gut macht und weil es einfach auch lustig und entertaining ist. Aber die meisten sind dann vielleicht eher so auf der European-Tour, sage ich jetzt mal, eher... So wie du sagst, die würden da vielleicht vorher auch die großen Sprüche klopfen, und wenn es dann soweit ist, dann kommt halt wieder der Superprofi irgendwie durch, der eher lieber erklären würde, welches Eisen er in der Hand hat und was er gerade versucht zu shapen und schieß mich tot, anstatt eine Show zu machen. Und das ist aber auch was ich finde, was du, Martin, extrem geil kannst und auch gut machst, aber das ist wahrscheinlich auch ein bisschen das Schöne ist, dass du eben viel in Amerika auch bist und einfach da auch ein bisschen nochmal das andere Golf des Häufigeren mal siehst. Und Long Drive ist ja auch mehr Show und mehr laut und mehr Vollgas und mehr keine Ahnung was, als halt die, so steif ist sie nicht mehr, ja. Aber die European Tour ist halt was anderes.
Ja, das stimmt. Ich muss auch sagen, was mir extrem hilft, ist, das halt alles auf Englisch zu machen.
Ja, okay.
Weil dadurch, ich merke schon fast, ich bin dann wie eine andere Persönlichkeit. Mhm. Und dann gebe ich mir nicht, weißt du, das ist so, ich sag dann einfach alles freie Schnauze raus, weil ich so nach dem Motto, ich kann es ja nicht besser wissen, ich kann ja eh kein Englisch, ja. So nach dem Motto, ja. Oder ich habe immer im Zweifelsfall halt die Ausrede, ja, ich wusste gar nicht, was es heißt. so in etwa, ja. Und das macht es für mich viel, viel leichter. Und das vor allem in Kombination in einem Sport, der halt mit englischen Wörtern nur so voll ist. Ja. Es ist Clubspeed, ja, wann redest du über Schlägerkopf schön? Guck, da komme ich mit dem Wort
oder
nicht klar.
Oder Schwungpfad.
Ja. Und ja, Schwungpfad, Eintreffwinkel, was es da alles gibt, halt so künstlich übersetzt, ja. Für mich ist halt es deutlich leichter, das dann eben gleich auf Englisch zu halten. Und die sind halt sowieso so, wenn ich mit meiner, ich sag mal, deutschen Direktheit dann da ankomme, dann sind die ja, oder so ein bisschen halt im Englischen, sind alle schon so, wow, 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 ne? Und alleine dadurch ist das dann schon fast so ein Alleinstellungsmerkmal, was es für mich deutlich leichter macht, ein bisschen, ich sag mal, relaxteren Content zu machen, sagen wir es einfach mal so, ja.
Hundertprozentig, also.
Allein das Wort Content. Ja. Guck, wie das halt sich so angefühlt hat. Das ist schon krass, ne?
Aber merkst du das nicht vielleicht sogar auch, wollte ich eh so mal fragen, wenn du jetzt bei einem Pro-Am auf der European Tour mitspielst, dann bist du ja teilweise, du bist ja auch der Pro so logischerweise, aber es ist ja trotzdem noch einer von der Tour dabei.
Ja, ja, klar.
Die
ja,
haben natürlich, genau. Die kennen dich, die wissen auch, was du machst und so weiter, und für die ist natürlich auch geil, sich dann wahrscheinlich mit dir ein bisschen zu battlen. Aber merkst du nicht auch, dass die eher dann, gut, sie sind wahrscheinlich auch ein bisschen im Fokus, weil sie sich auf ihr Turnier vorbereiten, klar. Aber wie ist es, wenn du jetzt zum Beispiel bei dem BMW International Open im Pro-Am mitspielst? sind die dann auch, freuen die sich oder empfinden die das dann eher so, oh Gott, jetzt wird hier noch entertaining YouTube gemacht? Wie ist denn das?
Also ich glaube, zum einen, ich werde ja automatisch immer mit Leuten gematcht, die das schon mal von Grundsatz her passt, wo es bloß passt. Ne? Also da,
lustige Menschen.
Ja, richtig. Die werden jetzt nicht mich mit irgendwem matchen, der halt so gar keinen Bock darauf hat. Ja?
Ja.
Aber ich stelle immer wieder fest, das ist vom Handshake an auf Augenhöhe. Die stellen mir fast mehr Fragen, vor allem wenn es so in Richtung Speed und so weiter geht, als ich denen.
Ja.
Ja? Weil ich meine, du musst mal so sehen, ich habe einen riesen Respekt vor jedem, der da draußen auf der Tour spielt, weil die können das, und auf dieses Level komme ich niemals. Ja, und das ist so weit weg und es ist unglaublich gut. Aber gleichzeitig habe ich da zwischendurch schon Schläge drin, die natürlich auf Tour-Level sind. Ja, dann hau ich mal einen an Stock oder dann wie auch immer. Aber das heißt, oder ich mache mal einen langen Putt, ich chip mal einen und so. Das heißt, ich habe das auch, nur eben nicht so konstant, nicht so oft. Und ich habe aber etwas, was die Tourspieler alle wollen, und das ist mehr Länge. Ja, egal, ob das jetzt 220 Meilen Ballspeed sind oder was auch immer. Jeder will mehr, ständig mehr. Und dann glauben die automatisch, dass sie von mir lernen können. Und in vielen Bereichen können sie das auch. Aber ich habe in der Zwischenzeit auch gelernt, so wo meine Limits sind, wenn es in Richtung, ich sag mal, Beratung von Tourspielern geht. Weil du kannst natürlich da auch ganz, ganz schnell in eine falsche Richtung arbeiten. Ja, das ist so ein ganz schmaler Grat. Aber deswegen ist das von Anfang an super entspannt und wir, egal ob das jetzt ein Siwoo Kim ist, Tony Fino, mit wem habe ich noch gespielt, Danny, wer ist da? Willett, Danny Willett, ja, könnte ich jetzt aufzählen, alles, egal mit wem, das ist sofort relaxed und so, als würden wir halt einfach als Buddies eine Runde spielen und die Kamera ist so fast gar nicht dabei.
Okay.
Also es ist schon, ich muss sagen, da hat sich auch, glaube ich, durch dieses Bewusstsein der Tourpros, dass sowas wie YouTube existiert und dass jetzt es in Ordnung ist, dass es Creator gibt und die auch zum Teil den Content gucken, habe ich auch schon festgestellt übrigens, ist es okay. Beispielsweise, ich habe mal einen, fällt mir gerade spontan ein, ich habe mal einen Video gemacht über den Golfball, den Rollback, als da dieses Announcement kam, dass der Ball eben ab 2028 und dann 2030 für alle limitiert werden soll, und habe halt so ein bisschen abgerantet, so nach dem Motto, wie wollt ihr das überhaupt machen? Ja, hier so und so ist es und halte ich für Quatsch. Ja, macht nichts besser. Habe ich am nächsten Morgen eine iMessage bekommen von John Rahm. Und er meinte so, ja, geiles Video, ich frage mich auch, wie die das machen. Und ich dachte so, Alter, woher hast du überhaupt meine Nummer? Ja, weil wir hatten Hammer so bei Callaway damals ein paar Sachen zusammen gemacht. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal ihm meine Telefonnummer gegeben habe. Aber daran merkst du halt so, oder habe ich oft gemerkt, ja, es gibt halt nur ein Social Media, es gibt halt nur ein YouTube. Und wenn du dich dafür interessierst, dann haben auch die Tourspieler, die da an der Spitze sind, das als ihre Quelle.
Ja.
Und dann gucken die sich die Sachen an, die sie geil finden. Und dafür musst du halt, oder da ist es wahrscheinlich sogar gut, wenn du jetzt nicht gerade ein Tourspieler bist, der deren Konkurrent ist, sondern sowas ganz anderes mit reinbringst.
Super spannend. Wir könnten wahrscheinlich 50.000 Stunden noch hinten dranhängen. Aber irgendwann geht auch dein Flieger. Und außerdem brauchen wir ja noch genug Stoff, dass wir beim nächsten Mal uns treffen können. Spätestens wahrscheinlich in München. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich gehe mal davon aus, dass du, Martin, dabei sein wirst in irgendeiner Art und Weise. Wir sind es auf jeden Fall. Und deswegen Dankeschön, dass du heute mal wieder zu Gast warst in Tee Time, der Golf-Podcast, und uns vor allen Dingen dieses Stack-System ganz genau erklärt hast, dass ihr da draußen gewinnen und testen könnt. Bitte meldet euch über Instagram, da findet ihr alle Infos. Nächste Woche das große Comeback von Bernd Rittenhuber. Wird er diese Woche überlebt haben? Was ist los? Wo war er wirklich? Und was ist wirklich an der Geschichte dran, dass er vielleicht gar nicht krank war, sondern nur eine Ausrede gesucht hat? Und wenn ja, wollen wir wissen natürlich, was war wirklich los? Was ist passiert im Leben von Gerhard Rittenhuber? Das nächste Woche. Florian, wie immer, es war ein Träumchen.
Grazie, ebenfalls.
Wir sehen uns am Freitag. Dann wird wahrscheinlich auch nächste Woche rauskommen, dass Flo so gefrustet war, 2 Stunden mit mir auf dem Golfplatz zu sein, dass er das komplette Golferleben ad acta gelegt hat und was ganz anderes macht.
Dass ich dann nicht mehr bei Tee Time bin, hab dann einfach keinen Bock mehr drauf.
Dann kannst du endlich deinen Erotik-Podcast machen,
yeah,
wo sich alle bestimmt freuen dürfen. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.
Bis dann. Ciao. Und danke, Martin.
Servus. Ja, ich danke euch auch. Ciao.
Schreibt uns, liked uns. tee-time.golf
Tee Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee Time. Tee Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.